Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 2020. Erster Teil, und zwar mit drei spannenden Leuten. Wolfram Knorr, Filmkritiker, Walter Holstein, Soziologe und Endo Anaconda von Stiller Haas. Der Wolfram Knorr ist wahrscheinlich der profilierteste Filmkritiker von der Schweiz. Jeden Donnerstag ist er bei uns auf Sendung und sagt, welche Filme man schauen und welche nicht. Und ich habe ihn gefragt, nachdem er Tausende und Tausende von Filmen gesehen hat, ob er auch mal Lust gehabt hätte, ein Drehbuch zu schreiben.
Ja, klar, ich habe ja angefangen. Ich habe mich studiert. Ich bin nach der Schule sofort in die Praxis. Ich bin nach München, nach Geiselgasteig. Ich war bei der Filmproduktion Seitz, und die haben Filme gemacht, damals so Heimatfilme, wo der Lümmel von der letzten Bank und so.
Na, ehrlich?
Ja, klar.
Großartiger Start. Ja, nicht ganz Hollywood.
Ja, Hollywood war das nicht. Mit Elisabeth Flickenschild und die Größen von damals. Und da habe ich angefangen. Und dann war ich Regieassistent bei Axel von Ambesser.
Da haben das ist ein großer Name gewesen.
Wir haben die fromme Helene gedreht, oben in Norddeutschland. Aha. Das war wunderbar. Und dann habe ich einen großen Fehler gemacht. Dann hat er mir gesagt, er mache jetzt Fernsehen, ob ich mitkommen wolle. Und das war zu einer Zeit, als das Fernsehen einen miserablen Ruf hatte. Also wenn jemand, der vom Film kommt, zum Fernsehen geht, dann war das ein Zeichen, es geht abwärts.
Genau. Und das ist während Jahrzehnten so gewesen. Heute hat sich das alles gedreht. Absolut. Heute ist Fernsehen oder noch mehr Streaming. Muss man noch sagen, die Streamingdienste sind top. Über das werden wir natürlich auch reden. Und eben den grossen Fehler hast du bereut nachher?
Ich habe das schon bereut. Ja, ja, klar, natürlich. Da hätte ich, weil er hat mir gesagt, der hat mir das auch gesagt, der Amber sagte, hör mal, du machst einen großen Fehler.
Mhm. Okay, und dann nachher hast du nie aber versucht, das Drehbuch zu schreiben. Du hast doch so viele Filme gesehen, doch, und hast gedacht, so gut kann ich das doch auch noch.
Ja, doch. Ich war dann in Köln bei einer Produktionsfirma, die hieß Köber und Schmidt, und die hatten eine Satire fürs ZDF, eine Satire-Sendung, die hieß Express, und für die habe ich so kleine so Sketche geschrieben.
Mhm.
Aber leider haben die auch eine Filmzeitschrift, einfach ein Magazin herausgegeben, und zwar hieß das Magazin Underground und sollte eigentlich das Gegengewicht zu Bravos werden. Das war auch so 68, 69. Und dort bin ich leider, leider, leider in die Filmkritik hineingeschlittert.
Warum das leider, leider, leider?
Naja, damals wollte ich halt wirklich noch, dachte ich, ich kann hier weitermachen mit Drehbüchern. Das war ja ein Anfang.
Genau, nicht nur darüber schreiben, sondern selber machen ist ja lässiger in jeder Beziehung.
Ja, klar, natürlich, natürlich. Aber dann bin ich halt da reingerutscht.
Genau, und da bist du irgendwie ein bisschen frustriert, wenn dann Leute irgendwie musst beurteilen, wo das Gefühl hast, ich hätte eigentlich viel mehr Talent als dir.
Ach, so weit würde es nicht gehen. Also nein, das würde nicht gehen. Im Gegenteil, also da habe ich schon Respekt vor den Leuten und so. Nö, also da.
Aber du schaust immer noch viel Film. Wie viel eigentlich pro Woche?
Oh, ganz bestimmt in der Woche 10 Filme.
Und unglaublich viele Filme, wo du mit 4 oder 5 Sternen bewertest. Also im Moment das Kinoprogramm deiner Meinung nach hervorragend.
Ja, im Moment muss ich sagen, die Filme, die ich ausgewählt habe, ich wähle ja immer 10 Filme aus, die finde ich alle hervorragend. Also das sind natürlich Filme, die nicht nur gerade jetzt neu starten, sondern die natürlich schon ein paar Wochen im Kino laufen. Und ich finde, die haben es verdient, dass man sie auch weiterhin erwähnt. Es sind ja nicht nur kommerzielle Filme dabei, von denen man sagen kann, ja gut, da gehen die Leute eh rein.
Gut, also unter anderem ist auch noch ein Schweizer Film, Platzspitz, Baby, wo du auch 4 Sterne gibst. Du hast ja eigentlich immer ein bisschen Mühe gehabt mit Schweizer Filmen.
Ja, die habe ich immer noch.
Ja, aber den Film hast du gut gefunden.
Den fand ich gut. Und zwar, die Story ist ein bisschen, es fehlt mir der Hintergrund. Also es fehlt mir das soziale Umfeld, wie das dazu gekommen ist. Aber er hat für mich 4 Sterne verdient, weil die Schauspielerin grandios ist.
Jawohl.
Und das Verhältnis zwischen ihr und ihrer Tochter, das ist hervorragend ausgespielt und dramatisiert. Aber man erfährt zu wenig.
über den Platzspitz und den
über
Hintergrund.
Den Platzspitz und warum den Hintergrund. Das so und warum und das so gekommen gut. ist und so, das ist das Einzige.
Trotzdem ein grosser Publikumserfolg, absolut sehenswert.
Absolut.
Und eben wenn also der Wolfram Knorr, ein Schweizer Film, mit 4 Sternen irgendwie belohnt, dann muss er also wirklich gut sein. Die Oscar Night und darüber reden wir. Gehen wir zuerst mal den Film durch. Bester Film. Sind da sehr viele Nominationen jetzt. Welches ist dein Favorit?
Also mein Favorit von denen ist natürlich eigentlich der Scorsese. Erstens, weil ich ein Scorsese-Fan schon seit Ewigkeit bin.
Muss man sagen, das ist der Film The Irishman.
Irishman, ja.
Und der ist eigentlich von Netflix gekommen.
Ja.
Und Netflix hat den können nominieren. Zusammen genau. mit Marriage Story. Er ist auch nominiert, weil sie es in ein paar Kino reingetan haben. Also aber nur, das war nur irgendwie die Pula Galerie gewesen,
genau.
damit sie überhaupt rankommen. Und den findest du den Besten?
Ja, den finde ich den Besten.
Ja, also
das hat natürlich die Folge, dass er vermutlich nicht berücksichtigt wird, weil die dann doch Schiss haben, Netflix, Streamingdienst. Es gibt ja in Frankreich diese Diskussion, nicht nur alles, nur was im Kino gelaufen ist. In Cannes wurden die ja verboten, die Netflix-Filme. Ich finde, auf Dauer geht das nicht mehr.
Man muss Netflix nehmen.
Man muss die Streamingdienste, es geht nicht um Netflix, ja. auch die anderen.
Klar, logisch,
die Streamingdienste
auch Amazon,
muss man berücksichtigen. Ja. Es sind nun mal Spielfilme oder Serien, das ist doch egal. Aber es sind dramatische Geschichten, Erzählungen, die gehören auch berücksichtigt in einer solchen Wertung.
Gut, also ist sehr ein grosses Prestigeprodukt von Netflix. Ich habe es ein bisschen lang gefunden, ein bisschen sehr breit. Ich habe einen hervorragenden Robert De Niro dort gesehen, mit unglaublich viel auch Masken. Man hat ihn ja verändert, vom 40-Jährigen zum 90-Jährigen. Aber nominiert ist er nicht, der Robert De Niro, dafür der Al Pacino als besten Nebendarsteller.
Ja.
Den habe ich nicht so gut gefunden.
Ja, der Pesci ist doch hervorragend.
Ja, der ist auch noch nominiert.
Ja,
das ist doch die alte Crew von dem Mafia-Film. Ist da wieder zusammen.
Aber was mir an dem Film so gefällt, ist ein Endspiel. Das ist ein richtiges Endspiel. Ich musste immer gewissermaßen an Samuel Beckett denken, der ja das Endspiel geschrieben hat, und hier findet es auf dem Gebiet der Mafia statt. Wenn die am Ende zahnlos im Altersheim sitzen und der eine nicht am Stock geht und der andere Süßigkeiten schlappert, dann muss ich sagen, Herrgott nochmal, was für eine großartige Tragödie, die hier der Scorsese mit seinem Lieblingsthema Mean Streets, das waren die jungen Männer, die noch die Mafiosis bewundert haben. Und hier ist das Endspiel. Ich finde das
grandios. Persönlich angesprochen als älterer Herr?
Ja, absolut auch. Ja, das gehört auch dazu.
Dann haben wir noch beste Nebendarsteller, Tom Hanks in der wunderbaren Mr. Rogers.
Ein merkwürdiger Film.
Den habe ich nicht gesehen. Anthony Hopkins, die zwei Päpste. Großartig.
Unbedingt. Den Film finde ich hervorragend.
Ist auch wieder Netflix.
Ja. Genau, der ja auch. Ist auch Netflix.
Ja, okay, dann haben wir noch Al Pacino, The Irishman und Joe Pesci, Ever Irishman und Brad Pitt, Once Upon a Time. Ich würde zum Brad Pitt gönnen.
Absolut, ich auch. Da sind wir uns einig, absolut.
Ja, also, was absolut. Der dort macht, ich meine, man weiß ja auch, was er privat erlebt hat in den letzten Jahren.
Nein, das ist
wie
hervor.
Er dort auftritt, die Präsenz, die er hat auf der Leinwand. Großartig, oder?
Absolut, absolut, ja.
Bei mir ist der Wolfram Knorr, wir reden jetzt über Serien und da kommt er gerade wieder in Wahligen, weil du bist ein absoluter Serien-Junkie. Also, gib mir ein paar Namen.
Ja, also ich bin ja natürlich, The Crown ist natürlich großartig, vor allem auch unglaublich
aktuell. Aber auch in der
dritten
Staffel.
Auch in der dritten Staffel.
Mit der neuen Königin, man hat sich ein bisschen müssen daran gewöhnen, dass sie jetzt plötzlich anders aussieht.
Wunderbar.
Aber großartig und man erfahrt dort auch viel in Sachen Politik und
absolut.
Gesellschaft und Veränderung
absolut.
Vom ganzen sozialen Umfeld. Das ist also beeindruckend. Das ist eine Art, wie hat jemand gesagt, fast ein Shakespeare von heute.
Absolut, ja. Was mich an den Serien, an den neuen Serien so fasziniert, ist, dass man eigentlich aufgreift, was früher die Literatur im 19. Jahrhundert gemacht hat. Charles Dickens und all die Leute haben alle in Fortsetzung gearbeitet.
Ja.
Dagegen ist gar nichts zu sagen. Das wird ja schon wieder gemeckert, dass man süchtig werden könnte und so. Ja, Herrgott nochmal. Ja,
nein, der Peter Morgan, der das schreibt, ist also großartig.
Der ist großartig.
Und wie es umgesetzt ist, hervorragend. Und es ist halt wieder Netflix, muss man sagen. Höchste Qualität. Aber
absolut.
Übrigens, Schweizer Fernsehen sagt, sie wollen jetzt auch so ein Netflix-Ding machen. Da habe ich mir überlegt, aha, haben die dann auch solche Produktionen? Das müsste ihr ja dann anbieten, noch jemand vergleichbar. Da können wir beide ein bisschen lächeln.
Ja.
Was hast du sonst noch für Serien?
Ja, also ich bin ja jemand, der auch ein bisschen guckt, was so unter dem Radar stattfindet. Nicht? Ja. Was außerhalb der Kritik. Und da gibt es aus Ländern wie zum Beispiel Belgien oder Spanien hochinteressante Serien. Ich kann nur eine empfehlen. Bei Netflix ist die heißt Jan de Lichte.
Ja.
Und ist die Geschichte eines flämischen Banditen. Also so ein bisschen wie ein flämischer Robin Hood. Das ist derart gut gemacht. Man hat das Gefühl, man riecht den Muff unter den Perücken dieser Leute, die da spielen. Solche Sachen. Und ich merke einfach, dass die Autoren und die Regisseure derart genau naturalistisch rangehen. Und das gefällt mir an den neuen Serien so. Das finde ich so
aber
gibt spannend.
Da gibt es auch eine auf Netflix, wo auch ein bisschen so ist. Die heißt Peaky Blinders.
Ja, Peaky Blinders, ja klar.
Ich mich erinnere an Boardwalk Empire.
Genau,
die
genau.
Zeit 1917 oder 1919 in Birmingham. Ja. Das andere war in Atlantic City. Auch grossartig, oder?
Ja, auch grossartig. Man hat ja in letzter Zeit gesagt, naja, die Serien, der Höhepunkt sei überschritten, die Qualität sei nicht mehr so. Ich halte das für einen Quatsch.
Also, da gibt es noch eine Serie, ich habe dich vorher gefragt, hast du nicht angeschaut, die ist auf Amazon, ist für mich etwas vom Allerbesten. Fleabag.
Ja.
Das ist eine Autorin, Hauptdarsteller etc. Superstar, er hat alle Preise geholt, musst unbedingt schauen, würde ich empfehlen. Aber es gibt auch noch andere Sachen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Zum Beispiel auch The Marvelous Miss Maisel heisst sie, glaube ich. Jawohl.
Ja, doch, das kenne ich auch.
Und? Eine andere Szene.
Ist auch gut. Das ist prima. Dann übrigens, wenn wir schon dabei sind, auch auf Sky gab es, das kann man ja immer noch sehen, das ist Tschernobyl.
Tschernobyl ist groß.
Das ist hervorragend. Auch politischen Serien.
Aber die Produktion, also man hat das Gefühl, das ist eine gewaltige Produktion. Also wenn man die Bilder sieht von dem Reaktor und wie die Leute reingehen und so. Das ist also
unglaublich.
Also Production Value ist also fantastisch.
Absolut. Und da bei solchen Serien, das ist ja eine sogenannte Miniserie, das kann im Kino nicht mehr funktionieren. Die sollen froh sein, dass es das gibt, diese Streamingdienste. Das ist das Tolle daran.
Schon ein bisschen länger her, aber wo ich immer noch dran denke, Handmaid's Tale.
Oh, ja, stimmt, natürlich. Hervorragend. Ja, klar.
Mit der Elizabeth Moss.
Ja.
Es gibt wenig gute Sachen.
Ja, ja.
Jetzt gibt es
zu viel. Ja, ja.
Man ist atemlos, hetzt man durch.
Ja, man hetzt man durch. Und dann muss ich noch hinzufügen, es gibt dann natürlich, das gibt eine negative Seite, es gibt auch Serien, wo ich sagen muss, bei der, was weiß ich, vierten Staffel oder lässt dann die Qualität nach und dann leiert es aus.
Aber du bist du stehst auch noch auf Gruselfilm, oder? Hast du Dracula?
Naja. Stimmt, Dracula ist hervorragend. Genau, Dracula.
Also mir ist auf den Sack gegangen.
Nein! Nein, das ist hervorragend. Das ist ja auch
ist hervorragend gemacht. Aber
die Story ist auch gut. Hier wird der entmythologisiert, die Figur. Das finde ich so lustig, dass man mal solche Fantasiefiguren, solche unsterblichen Figuren wie Sherlock Holmes und wie die alle heißen, die sind alle unsterblich.
Ja, das ist ja die gleiche Produktion.
Das ist die gleiche Produktion. Wie man diese Figuren mal hernimmt, das sind die Engländer natürlich auch, Meister auf dem Gebiet, und sie dekonstruiert und sagt, was steckt denn eigentlich dahinter? Und das wird hier bei Dracula gemacht. Der ist nämlich deshalb auf der Schattenseite, weil er in der Familie ein Feigling gewesen ist. Das finde ich wunderbar.
Aber so was Zeus, er dann anstellt
das
und
ist
so.
Satire natürlich.
Ja. Also, was ist der nächste Musiktitel?
Hollywood Hills.
Und das ist von wem?
Das ist von Sunrise Avenue.
Broken-hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Thank you.
walk these streets again. Bye bye.
Walter Holstein ist ein ganz renommierter Soziologe aus Basel, Professor Dr. Holstein hat jetzt ein neues Buch geschrieben, das Gären im Volksbauch, warum die Rechte immer stärker wird, also ganz ein aktuelles Thema. Er hat sich auch mit Geschlechter- und Generationenforschung befasst. Aber zuallererst wollte ich mal wissen, in dieser Frage, wie er eigentlich aufgewachsen ist.
Ja, eben, ich bin der Walter Holstein. Von Beruf aus bin ich zuerst Journalist gewesen. Ich habe ein Volontariat gemacht zum Ende vom Studium bei der Nationalzeitung Selig.
Ist das ein Vorlauf von der heutigen Basler Zeitung?
Ja, also das ist so, wie soll ich sagen, eigentlich eine andere Welt gewesen.
Oder? Gehen wir noch ein bisschen zurück. Sie sind in Deutschland geboren, 1999. Gerade am Anfang vom Krieg, eigentlich, ein paar Monate nach Kriegsbeginn.
Ja.
Wie sind Sie dann in die Schweiz gekommen?
Mein Papa war Deutscher, meine Mama war Basler. Und als dann der Krieg angefangen hat, hat dann mein Papa gefunden, also Mutter und ich sollen in die Schweiz retour. Er ist geblieben.
Bist du dann in den Krieg gegangen als Soldat?
Nein.
Er war Fußballtrainer bei welcher Mannschaft?
Er war eigentlich Jurist und auf Wunsch von seinem Vater, das waren ja noch die patriarchalischen Zeiten. Als sein Papa gestorben ist, hat er das gemacht, was er eigentlich wollte. Es hat zu dieser Zeit in Berlin eine Hochschule für Leibesübungen gegeben. Und dann hat er Sport und Sportmedizin studiert. Dann ist er Fußballtrainer geworden. Und zuerst bei Tennis Borussia in Berlin. Das ist
schon mal eine grosse Mannschaft gewesen?
Eine ganz grosse. Dann ist er bei Nordstern Basel gelandet.
Eine kleinere Mannschaft. Nazi B gewesen, ja.
Nein, sogar Nazi A.
Ist das
also
einmal?
Ist besser gesehen als der FCB. So,
das ist aber länger
das,
her.
Ja, das ist 30er Jahre.
Okay.
Und da hat er meine Mama kennengelernt.
Aha,
oder so.
Okay. Ja. Aber Ihr Elternhaus, wie war denn das gewesen, politisch?
Ja, also mein Elternhaus war liberal gewesen, sehr gemischt und sehr offen und jetzt nicht festlegend oder prägend für mich. Also ich habe jetzt auch nicht politisch gegen meinen Vater müssen rebellieren. Anders denn schon, weil er ist ziemlich autoritär gewesen. Aber politisch und Berufswahl und so, das ist alles kein Problem.
Also, da sind Sie dann nachher nach Bremen gegangen und haben dort etwas gelernt, was vielleicht eben neu war. Geschlechter- und Generationenforschung. Das nimmt mich wunder, wie Sie auf das gekommen sind, weil das ist ja heute aktueller denn je. Geschlechterforschung, ist das damals irgendetwas, was die Leute interessiert? Weil heute im Zeitalter vom Feminismus, wir kommen auf das, ist ganz klar, und sie haben sich da auch ganz klar positioniert, ist dort am Ende so ein am Rand gewesen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe sogar schon früher angefangen. Ich habe schon in den 80er Jahren damit angefangen. Und jetzt der Impetus, ich wollte mir jetzt auch nicht als grossen Pionier vorstellen, aber der Impetus ist eigentlich ein sehr privater gewesen. Also meine Ehe mit einer Schweizer Künstler ist in Berlin auseinandergegangen. Das ist für mich sehr, sehr schwierig bis traumatisch gewesen. Und ich habe das auch nicht allein geschafft, also ich habe dann eine Therapie gemacht. Und in dieser Therapie habe ich mich dann einfach halt auch nochmal mit der eigenen Geschichte als Mann müssen auseinandersetzen.
Eben, und durch Ihre Traumatisierung haben Sie Ihre Karriere eigentlich gefunden?
Ja, das ist ein bisschen böse formuliert, aber es ist nicht letzt.
Wenn Sie eine glückliche Ehe gehabt hätten, wären Sie gar nicht auf das Feld gekommen,
das
wo Sie dann später
das
berühmt gemacht haben.
Das kann sehr gut.
Oder?
Sehr gut.
Kann man sagen, alle Sachen, alle negativen Sachen haben irgendwo noch eine positive Seite, oder? Eben, Sie sind ja dort schon. Also erstaunlicherweise Kritiker gewesen vom profeministischen Mainstream in Politik, Wirtschaft und Medien. Etwas, was heute noch viel, viel stärker geworden ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber also Kritiker nicht in dem Sinn, dass ich jetzt der Feminismus abgelehnt oder verworfen
habe. Ja, sie haben ihn verantwortlich gemacht für die Verkümmerung der männlichen Seite.
Das stimmt nicht.
Gut, nein, also sagen Sie mir, wie es richtig
ist. Ja. Nein, ich habe gewissen Feminismus, also so den Banalfeminismus à la Alice Schwarzer und so weiter, habe ich verantwortlich gemacht so für eine ideologische Entwertung vom Mann.
Aber sie war ja die führende Nummer gewesen, eigentlich bis auf den heutigen Tag
fast. In Deutschland.
Und hat sie eigentlich fast eigenhändig gegründet und mit Emma über 40 Jahre lang wiedergetrieben.
Das ist richtig.
Also sie war die Stimme gewesen von dem Ganzen.
Ja,
und was haben sie alles gesagt? Männer sind benachteiligt, schon als Buben. Ihre Aggressivität wird denunziert und man macht sie verantwortlich eigentlich für das ganze Unglück in dieser Welt, oder? Ist ich tue es ein bisschen zusammenfassen.
Ja. Aber oh. ich habe nie jetzt am Feminismus in das Problem von der Männer in die Schuhe geschoben. Ich habe immer gesagt, also Problem von den Männern, die machen wir auch selber. Was halt gefährlich ist, einfach gerade für Buben, ist halt mit so einem negativen Männerbild aufzuwachsen. Und das negative Männerbild hat natürlich so einen gewissen Feminismus schon sehr stark befördert.
Aber das negative Männerbild, habe ich den Eindruck, das ist erst eigentlich in den letzten Jahren so richtig vorgekommen. Also der Begriff zum Beispiel in Amerika, Angry White Man, ist erst viel später gekommen. Jetzt alte weiße Männer in aller Munde, toxische Männlichkeit. Aber eigentlich, das haben Sie schon umschrieben vor 20 Jahren.
Ja, aber ich meine jetzt so Männer als Penisträger und der Schwanz als Unterdrückungsinstrument und ähnliche Blödsinn.
Das ist von der feministischen Bewegung gekommen.
Das ist von Schwarzer gekommen, oder?
Ja. Oh, eben, und gegen das haben sie sich gestemmt und haben gesagt, wir Männer müssen uns da besser positionieren, sonst gehen wir runter.
Genau.
Sind Sie ein Feindbild geworden von den Feministinnen?
Von gewissen Feministinnen. Ich habe natürlich auch nicht Angenehmes erlebt. So in der Walpurgisnacht ist einmal mein Haus in Berlin dann violett beschmiert worden und so Sachen.
Von Feministinnen?
Ja, klar. Und in Mainz, sinnigerweise, dann noch in einer Kirche, haben mich Feministinnen wollen verhauen.
Und? Haben Sie es geschafft?
Nein, sie haben es nicht geschafft. Also das ist auch ganz toll, weil mit einer Feministin von der Emma, ich weiß es der Name, wo ganz tolle Comics gemacht hat, die hat mich gerettet.
Okay, die haben ein neues Buch geschrieben, «Das Gären im Volksbau». Sie haben richtig Angst, dass es schlimm ist. Ein sehr pessimistisches Buch, oder?
Ich finde, also was das Buch jetzt auch im Gegensatz von anderen unterscheidet, ist einfach eine relativ nüchterne Bestandsaufnahme.
Also nüchtern, kenne ich das nicht. Also ich lese jetzt einfach mal vor als Kapitel. «Politik ohne Volk, die schleichende Entmachtung des Souveräns».
Ja, das allein eben einfach viele Leute so.
Ja, ich habe dann ist es auch so, wenn es die Leute so erleben.
Ja, dann ist es auch so. Ja, also ja und nein.
Es ist aber man muss es dann halt berücksichtigen und zur Kenntnis nehmen.
Ja, das ist halt eben das, was ich kritisiere, so dass das, was so der sogenannte einfache Mann, die sogenannte einfache Frau denkt, sagt, kritisiert, dass das zu wenig heute von der Politik einfach zur Kenntnis genommen
wird. Aber ist das oder so? Oder eben, wenn Sie sagen, das Gefühl, ist das ein wahres Gefühl oder ist das einfach so ein Phantomschmerz?
Nein, ich glaube schon, das ist schon ein wahres Gefühl. Und ich meine, es gibt ja auch viel objektive Tatsachen, also dass gewisse soziale Spannungen zugenommen haben, dass Diskrepanz zwischen sehr reich und arm zugenommen hat. Also ich glaube, dass die Infrastruktur, also ich meine, jetzt in der Schweiz sind wir ja immer noch sehr gut dran, aber die Infrastruktur in Deutschland einfach zum Teil wirklich miserabel ist. Die Leute alltäglich damit auch umgehen, das sind schon Tatsachen.
Aber wenn man doch jetzt gerade die Schweiz anschaut, mit der direkten Demokratie, dann sind es ja vor allem die rechtsbürgerlichen Kreise, vor allem die SVP, die darauf hinweist, dass unsere Institutionen irgendwie nicht mehr funktionieren, vom Bundesgericht über den Bundesrat, über alle anderen Institutionen und so. Das wird ja zum Teil politisch genährt, das Gefühl, oder?
Das ist natürlich richtig. Also ich habe eigentlich den Eindruck, dass unsere Institutionen da noch relativ gut funktionieren und dass wir ja auch die Möglichkeit haben, auch mehr da einzugreifen über Abstimmungen als jetzt in der formalen Demokratie.
Da die Werteunion, die da am rechten Flügel dort noch ein bisschen rumwabert, eigentlich unisono die Meinung, man sollte die AfD nicht einbinden. Und da haben sie jetzt eine andere Meinung. Man sollte nicht in einer Regierung sitzen, die mit der AfD gemacht hat oder von ihr geduldet wird.
Ja, also da bin ich anderer Meinung. Die AfD ist schon in der Ära Merkel entstanden.
Und nach 2015
in, vor allem. Und sie ist in dieser Ära ja auch stärker geworden. Und in dieser Ära hat man irgendwie alles probiert, die immer irgendwie zu isolieren und zu kritisieren und sagen, das sind keine Demokraten. Und das hat sie ja eher gestärkt. Aber ich meine, man wüsste ja aus der Geschichte, also wenn man Gruppierungen isoliert, dann bringt das eigentlich, tut das die Stärke von der Gruppierung eigentlich fördert.
Eben, und genau aus dem Grund hat man sie immer dann zu der Anne Will und
ja,
so der
Weiber
in der Innerie
geworden.
Die sind dort gewesen, der Herr Gauland und Frau Weidel und früher Frau Petri. Die sind Dauergäste dort, oder?
Das kann ich jetzt nicht so beurteilen, ob die so häufig dort sind.
Aber ist das eine Ausgrenzung?
Nein, dass sie die größte Opposition sind, ist keine Ausgrenzung. Aber ich habe ja noch im Buch auch mal irgendwie gesammelt, was Politiker, Publizisten, Philosophen und so weiter zu dieser Partei sagen. Und das ist ja alles dann einfach irgendwie eigentlich, es ist keine kritische Auseinandersetzung.
Sie sagen also, sie haben kein Rezept. Sie sagen, man sollte sie in einbinden, aber ernst ist es, die Situation. Und dann gibt es jetzt eben noch so Sachen wie so Terroranschläge, wie man rassistische, was soll ich sagen, Tendenzen dann zu solchen Sachen noch führen können, dass Menschen ja einfach zu Tod kommen.
Aber Herr Schawinski, also ich habe mir ja einfach auch als wenn auch emeritiert, aber Wissenschaftler doch auch sehr viele Daten angeschaut. Und es hat zum Beispiel unter dem Kanzler Schmidt eine Studie gegeben, die hat das Bundeskanzleramt seiner Zeit, also er selber, in Auftrag gegeben über rechtsextreme Einstellungen von den Deutschen. Und das ist dann, weil sie so verschrocken sind, ist dann unter Verschluss gehalten worden. Dann ist es, wie es zu dieser Zeit der Fall war, ist irgendwann zum Spiegel gekommen. Und dann hat der Rowohlt Verlag das veröffentlicht unter dem Titel 5 Millionen Deutsche, Doppelpunkt, wir sollten einen Führer wieder haben. Und das Ergebnis ist gesehen, 13% der deutschen Wählerinnen und Wähler haben rechtsextreme Einstellungen. Es hat vor zwei Jahren, also es hat ein paar Jahre solche Umfragen gegeben, es hat vor zwei Jahren wieder eine gegeben, da sind es noch knapp 11% gesehen mit rechtsextremen Einstellungen. Also ich würde schon behaupten, Demokratie in Deutschland, also auch so, wenn ich das, ich bin 36 Jahre in Berlin gewesen, so wenn ich das erlebt habe, ist eigentlich sehr, sehr gefestigt.
Das hat man auch prima gemeint, aber Ihr Buch heisst da das Gären im Volksbau.
Ja, ja.
Und wenn etwas gärt, dann kann das zu einer Explosion führen.
Darum sage ich ja auch, man muss das, was gärt, halt eben auch nicht gären lassen. Man muss damit umgehen, man muss es aufnehmen, man muss es diskutieren. Und wenn man das macht, ist das ja auch ein Stück vernünftige Prophylaxe.
Ja,
und ich glaube, die deutsche Demokratie ist eben stark genug. Also man muss es ja auch international...
Das hat man immer das Gefühl gehabt, oder?
Ja.
Aber jetzt, wenn es in Deutschland passiert, ist das etwas anderes, als wenn es in Ungarn sagt, ich mache illiberale Demokratie.
Ja, ja.
In Deutschland, wenn man das dort hört, dann kommt man gerade ins Bibern, oder?
Ja, das ist ja auch gut. Ich meine, es ist ja auch gut, wenn die deutsche Politik dann bei so etwas dann auch gerade reagiert.
Ich möchte mich herzlich bedanken. Herr Holstein, was ist der letzte Titel, den Sie sich ausgesucht haben?
«This Land is Your Land» von Woody Guthrie.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. Saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond desert. All
all around me a voice was sounding. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields wailing, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
As I went walking, I saw a sign there, and on the sign it said no trespassing, but on the other side it didn't say nothing.
And that sign was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
In the shadows of the steeple, I saw my people. In the relief office, I saw my people. As they stood hungry, I stood there asking, is this land really made for you and me? Nobody living can ever stop me. As I go walking my freedom highway, nobody living can make me turn back.
This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream.
Dane Anaconda, so nennt er sich. Natürlich nicht sein richtiger Name, ist eine Legende. Seit vielen Jahrzehnten ist er Gesicht und Stimme von der Band Stiller Has. In dieser Sendung, die eine ganz spezielle Sendung geworden ist, habe ich ihn am Anfang mal zuerst gefragt, wie das für ihn war. Er hat gerade auf Tournee gegangen mit seinem neuen letzten Album, hat so viel Publicity bekommen. Und dann hat Corona angefangen. Wie war das für dich, Endo?
Ja, es ist, glaube ich, ein Schock, vor allem für die Eventveranstalter und für die Equipmentvermieter. Ich nehme das gelassen. Wir spielen mittlerweile ein bisschen kleine Clubs. Wenn das verschoben wird oder wenn es verboten wird, dann ist es so. Und dann muss man überlegen. Also es ist, ich habe schon für ein halbes Jahr Reserve, aber ich nage nicht gerade am Hunger durch jetzt. Aber ich denke, dass es für Grossveranstalter ist es schlimm. Und es ist auch für das Leben von einer Stadt schlimm. Also ich merke irgendwie auch, die Leute sind ganz anders drauf. Und wenn irgendein Asiat durchläuft, machen sie irgendwie instinktiv einen Bogen. Und ich habe schon gemeint, weißt, ich muss aus Solidarität vielleicht irgendein chinesischer Tourist umarmen. Aber
bringt gar nichts.
Nein, ich habe wahnsinnig Angst, dass die Kung-Fu können. Ja, das ist ein Missverständnis.
Ja, aber das kannst du wahrscheinlich auch, oder? Ha? Etwas Ähnliches wie Kung-Fu.
Mikado, ja.
Gut, aber jetzt hast du das so gut getimt, oder? So viel Publicity und ausgerechnet jetzt, wo du nochmal so einen richtigen Höhepunkt von deinem künstlerischen Leben hast wollen angehen, passiert Corona. Schicksal meint es nicht so gut.
Ja, nein, das ist, man kann das verschieben. Ich glaube, die Leute die kommen vielleicht auch später. Aber ich denke, es ist schon ein bisschen Ablenkung. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Todesfälle dass es gibt, durch das, dass die Leute irgendwie Insektizid und Fungizid versuchen, das Wasser zu saufen. Und man tut es halt weiter verdünnen, müssen sie sich Kinder saufen. Wie viele Krebsfälle dass es gibt. Ich habe wahnsinnig viele Tumorerkrankungen in meinen Dings. oder wie viele Tote das es gibt, zum Beispiel durch resistente Keime oder in den Spitälern, das muss man sich mal fragen oder so. Ich weiß
aber
nicht,
ob das statistisch ist. Aber die Vergleiche sind ja ein bisschen seltsam.
Nein, das sind nicht seltsam.
Moment. Wir sind jetzt offenbar am Anfang von einer Pandemie, die sich verstärkt und immer grösser wird und so. Und das ist nicht vergleichbar. Man kann auch sagen, sterben viel mehr Leute im Straßenverkehr.
Nein, das oder meine ich auch nicht so. Nein, ich vertraue. Ich würde mich sicher daran halten. Wir haben eine Regierung, die haben Fachleute, die haben Institutionen, die das festlegen. Und ich tue mich da gerne daran halten. Ich tue mir sogar die Hand waschen. Ich mache mich nicht lustig darüber. Ich meine, ich habe die Regierung nicht geliked, aber wir haben sie gewotet. Und die werden besser daraus kommen als ich. Oder? Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, die grösste Virenschleuder, das sind die Display von den Handys und die Tastaturen.
Und was
das
machst heisst, du?
Ich habe gar keins.
Gut, dann bist du ja auf der sicheren Seite.
Ich einfach, dass nicht allzu viele Leute betroffen sind. Aber weißt du, es ist halt einfach, man kann Menschen natürlich aussperren und man kann sie aussperren wie jetzt an der Grenze zwischen Griechenland und Türkei und kann oben durchfliegen oder europäisch Geist und natürlich kann man die Menschen aussperren. Aber Viren kannst du nicht aussperren, die kommen vielleicht mit EasyJet in einem Last-Minute-Angebot all inklusive von einer Fotosafari. Das kannst du nicht ausschliessen heute.
Das ist ja Radio und darum können wir eigentlich alles erzählen zum Thema Figur. Du hast etwa 30 Kilo abgenommen, würde ich sagen.
20.
Aber also, 20 Kilo, nein, ich wollte einfach eine Zahl draus haben. Und indem ich mehr gesagt habe, das Gefühl, es kommt die Richtung raus. Ja. Das ist nur allein eine Trickfrage.
Du hast mich einfach geschätzt.
Aber gut, 20 Kilo, wie kann man 20 Kilo abnehmen? Also gut, eine Flasche Whisky, wie viele Kalorien hat die?
Ja, das ist unbeschreiblich.
Wie viele Kalorien sind die?
Ich weiß nicht, dass ich nicht nachher gerechnet.
Also wahrscheinlich Tausende, oder?
Ja,
und die hast du pro Tag eine getrunken?
Das ist Jahresbedarf eines Indianerstamm am Orinoco.
Eben, und dann hast du einfach gesagt, ohne Alkohol geht es besser zum Abnehmen.
Nein, es sind zwei verschiedene Sachen. Oder? Erstens habe ich vor einem Jahr eine Knäuschen gebrochen.
Wie denn?
Und ausgerutscht. Zu Silvester, komischerweise, meine Ex-Bassistin und immer noch sehr gute Freundin, war Besuch im Emmental. Sie hatte Glatteis. Aha. Ich habe ihr Kind am Bahnhof da und sie hat gesagt, wenn du nicht mehr zurück bis Silvester, guten Rutsch. Es ist so mal lachen, ich bin großartig.
Nein, aber du hast einen guten Witz erzählt.
Ja, jetzt habe ich einfach eine Titanplatte, 3-8 Schrauben und ein Band rundherum. Und ich hatte Probleme mit dem Rücken, weil ich als Kind mal von einem Berg runtergefallen bin. Und irgendwie, also in der Nacht sieht es aus wie ein Hund, der lauter zerbrochene Knochen. Und irgendwann muss halt irgendwie schauen, es ist, wie ist halt immobil. Und ich will da nicht im Rollstuhl enden. Und was mir genützt hat, muss ich ehrlich sagen, ist einfach aufhören mit dem Alkohol, dann gehst du gerade mal 10 Kilo runter und dann kann ich einfach regelmässig trainieren.
Machst du das richtig, ernsthaft?
Ja, also und jetzt auf dieser Promotour ist stressig, kann ich nicht. Aber jetzt habe ich 2 Wochen Zeit vor der Ferien und dann gehe ich wieder 3-mal in Woche.
Aber was war der Entscheid, der da gefällt worden ist von dir? Warum hast du plötzlich gesagt, statt Whisky Fitness?
Ja, wenn der Doktor sagt, wollte sterben, Herr Anaconda.
Oh, das ist eine sehr freundliche Frage, oder?
Ja.
Und was gibt es da für verschiedene Antworten?
Ja, lieber nicht. Also,
lieber nicht
gegen Tod. Okay. Aber die Alternative ist besser.
Oder ist gut. Ja. Oder was hat Woody Allen gesagt? Wenn Sie mich fragen über den Tod, ich bin dagegen.
Ich bin dagegen.
Oder?
Ja, wir sind ja, meine Mortalitätsrate für Menschheit ist ja 100%.
Relativ hoch, ja.
Es fragt sich einfach, auf welche Art.
Genau.
Oder?
Ja. Das Ding hat mir mal gesagt, man sollte erst nach 40 mit Drogen anfangen, weil dann können wir mit dem besser umgehen.
Ich glaube, man kann nicht. Das ist, glaube ich, individuell. Und ich glaube, das Problem, warum man das dann so rauskehrt, oder? Ich bin halt irgendwie wahrhaftig. Und wenn man mich fragt, sage ich, ich gebe es lieber zu oder so, als man sagt, dahinter, du hast den oder so. Und ich denke, Die Schweiz hat generell ein Problem damit, weil sonst wäre es nicht so ein Problem. Weil ich denke, die Schweizer sind drogenabhängig. Sie saufen wie ein Mohren, sie brauchen Ritalin, die jungen Leute, dass sie ihre Dissertation fertig schreiben können. Die Banker schnupfen Kokain, Nationalrat werden mit verwitzt. Die koksen natürlich nicht. Die Leute schlucken Medikamente gegen Depressionen, sie fressen Xanax, wenn sie nicht schlafen können. Offensichtlich ist das ein Problem. Und ich bin halt jemand, der gesagt hat, ich habe das Problem auch. Ich habe ein Suchtpotenzial. Aber ich versuche, das im Griff zu bekommen. Und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Und ich versuche, es nicht im Griff zu bekommen, weil es nicht ohne geht, sondern es geht mit nicht mehr. Und ich sage, es war schon schön gewesen. Also ich sage das eben ganz offen, es hat ja auch gefackt.
Eben, was ist denn die Sache am Sugar, die dich dann noch wieder fasziniert hat? Obwohl du ja früher die Erfahrung gemacht hast, hast du dann auch wegkommen, bist auch weggekommen, dass dann nochmal angefangen hat. Das muss
es
ja offenbar
besser
sein als alles andere, oder was?
Es ist sicher das beste Antidepressivum, was es gibt. Es macht einfach süchtig.
Und dann, wenn man süchtig
ich denke, wenn ich jetzt 7 Jahre oder mein halbes Leben lang Antidepressivum genommen habe, ich kenne Leute, die das genommen haben, die machen nicht in dieser Zeit 5 Goldalben, Waves, Platino, machen 1000 Konzerte.
Das heisst, was willst du sagen? Dass es das braucht, um das zu machen,
nein.
Dass es Kreativität eher eindämmt?
Nein, dass man vielleicht, mit der Kreativität hat das nichts zu tun, das hat mit dem Körper zu tun. Ich glaube nicht, das hat man gemeint im Jazz, oder? Wo beim Charlie Parker und beim John Coltrane, da haben sie irgendwie die Jazzer gemeint, wenn sie Heroin spritzen, dann machen sie bessere Jazz, das ist ein Blödsinn, man macht nicht bessere Musik, Medikamente. Man tiert sich vielleicht so, nimmt halt vielleicht nicht Schlaftabletten und nimmt halt vielleicht nicht Ritalin oder nimmt halt irgendetwas Illegales, weil das einfach besser wirkt. Aber natürlich auch zerstörerischer ist. Also man muss darüber nicht reden. Das ist eigentlich eine Frage, die besser Pharmakologen oder Psychologen können beantworten, warum man das nimmt. Und warum das in der Schweiz so ein Problem ist, weil sie schauen immer weg. Oder? Sie würden es gar nicht erkennen, dass das ein Problem ist. Also man sieht heute verharmlosen, zum Beispiel Partydrogen. Mhm. Du haltest ja Party gar nicht aus, wenn du nicht besoffen bist, bekifft oder MDMA eingeworfen hast.
Ja. Und das erlebst du, du hast auch Koks natürlich viel, wenn du jetzt vergleichst
Heroin. Ja, Koks natürlich fast alle. Also sorry Roger, Koks natürlich fast alle, es ist überall. Und wenn die junge FDP meint, oder Teile davon meinen, wir müssen Kokain legalisieren, würde ich sagen, kontrolliert die Abgabe für Süchtige aus Bankgeheimnis auflösen, weil dann hört das sofort aus, weil das muss ja auch gewaschen werden, oder? Das ist ja wie heute, muss das Geld waschen, wegen dem Coronavirus sollte man eigentlich. Ja. Und mit dem Kokain, der Kokainhandel ist nur möglich, in dem Finanzinstitut, in dem Strukturen gibt, legale Strukturen, die illegales Geld waschen.
Aber du bist dagegen, dass man das legalisiert?
Ich bin dafür, dass man das kontrolliert abgibt.
Aha.
Kontrolliert abgeht, wenn man Heroin kontrolliert abgeht, muss man Koks abgeben, weil die meisten, die Heroin konsumieren, konsumieren auch Kokain.
Aha, ist das eine Mischung oder dass sich gegenseitig das noch verstärkt, oder wie?
Nein, es ist mehr, dass ich die Mitte finde, oder?
Aha, also, dir geht es gesundheitlich viel besser als jeder.
Mir geht es viel besser und ich hoffe, dass sich das auch noch stabilisiert und ich versuche, dass ich noch ein bisschen da bleiben.
Weißt, du hast ja drei Kinder.
Ich liebe die Kinder. Ich will doch noch ein bisschen da.
Aber der Name Anaconda, wie ist dir der eingefallen?
Ja, das hat so eine esoterische Sache.
Erzähl dir, das finde ich ganz spannend.
Ja, das ist ja, die Schlange ist ja heilig für die Indianer und die Schlange ist eigentlich, Anaconda ist halt riesig, das bin ich halt da. Und die sind eigentlich gutmütig, weil die müssen ein Tapir fressen pro Jahr und dann geben sie ein Jahr lang Ruhe. Und ich bin auch so, ich habe ein gewisses Talent zur Faulheit.
Aber wenn du 100 Konzerte machst pro Jahr, ist das nicht unbedingt ein Zeichen von richtig gelebter Faulheit?
Naja, das ist vorbei mit den 100 Konzerten. Das war so in den Spitzenzeiten. Das geht sich ja gar nicht aus mit den Dings.
Ja, aber ja. Also gut, du kommst aus einer schwierigen Situation und vor allem eben in dem Artikel im Magazin hat man können lesen, vor allem dann deine Zeit in einem Internat in Österreich, das muss ja die Hölle gewesen sein.
Es war toll gewesen, ja.
Erzähl mal, einfach für die, die das nicht gelesen haben.
Ja, gut, das sind wir mich da nicht. Man ist einfach geschlagen worden und die Leute sind missbraucht worden. Und man hat nicht gewusst, wann man geschlagen wird und warum. Das ist. Die hat einfach mit Angst geschaffen, oder?
Das ist also ein religiöses Institut.
Das ist katholisch, man kann es so sagen.
Gut. Und dort hast du auch den Missbrauch erlebt, also einen sexuellen Missbrauch?
Einen sexuellen Missbrauch nicht, aber geschlagen, ich war ein bisschen dick, bin irgendwie nicht ganz im Beuteschema. aber ich weiss, das von anderen, die sind dann auch irgendwie bevorzugt behandelt worden. Ich war halt widerständig gewesen. Vielleicht hat mich da nachher irgendwie der Speck, den ich mit mir angefressen habe, mit der Verzweiflung auch ein bisschen geschützt und ein bisschen unempfindlicher gegen Schläge gemacht, sodass ich ab und zu zurückgehauen habe. Das hat mir auch ein bisschen Ruhe gegeben dort.
Bist du denn
also es ist kein gefährliches Thema.
Nein, aber man redet ja drum drüber oder du redest drüber, weil man ist ja dann doch ein Produkt von dem, was man in diesen Jahren erlebt hat. Ich meine, das kann man ja nicht irgendwie einfach sagen, was vorbei ist, ist vorbei. Das ist dann irgendwie nie vorbei.
Ja.
Oder?
Hä? Nein, es ist nie vorbei. Aber ich meine, deine Traumata sind auch nie vorbei.
Nein.
Ich glaube nicht, dass du keine hast. Also, ja.
Aber das machen wir mal in einer Sendung, die du mit mir machst. Aber jetzt
ja, würde ich gerne. Würde ich gerne.
Gut. Wie ist mit dir? Du sagst, du hast jetzt eine bessere
Stimme. Ich finde ja super stimmt, wenn man das hört, das Album, merkt man, ich habe zwar nur noch Oktave, aber meine Phrasierungen sind besser. Und ich habe einen schönen Bariton, weil ich zu viel in der Bar bin rumgestanden. Und ich will, dass das stabil bleibt.
Okay, aber jetzt kannst du nicht mehr in die Bar gehen, oder?
Mal, ich kann.
Was kannst du trinken?
Kamillentee? Es ist Kaffee und Mineral. Vielleicht bin ich koffeinsüchtig. Aber ich muss sagen, ich habe nicht zu reissen. Und ich kann auch lustig sein ohne Alkohol, gib's zu.
Wir hören jetzt zum Schluss noch Krähen mit dem schönen Bariton. Kannst du noch etwas dazu sagen zu dem Song?
Das sind meine Lieblingsvögel.
Ja, aber der Song, kannst du jetzt noch etwas Krähen?
Das sind meine Lieblingsvögel, die sind mit Menschen. Als Jugendliche tun sie sich zu Banden zusammenrotten und sie eine Landplage. Und wenn sie erwachsen werden, bauen sie ein Nestchen, legen sie ein und machen eine neue Landplage.
Ah, das ist also eigentlich die Geschichte von deinem Leben?
Das ist eigentlich meine Geschichte, ja.
Das also war der erste Teil gewesen. Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 2020. Eine zweite Folge am nächsten Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Auf der Linde vor der Hütte hocken Krähen und der Schnee ist bleiben liegen. Unter einem Baum steht meine Karre, wo die Krähen drauf schiessen. Meine Liebe, die hergelogen, hat sich verflogen, sie ist in Süden gezogen. Alles, was ich liebte, habe ich vertrieben, um die Krähen sind wir geblieben. Ich schreie gegen die Kreie und drohe mit dem Stein. We'll be right back. parkieren unter der Buche und versuchen so den Lack noch zu retten. Aber die Krähen zügeln mit, brauchen mein Auto als Toilette. Krähen kreisen schwarz und schwer, bis sie einen Schlafplatz haben. Krähen haben zwar dünn Schiss, aber sie sind nie allein. Weil sie Freunde haben, sie sind nie allein. Über dem Mittelland hängt der Nebel, und in der Altstadt schnauft man schwer. Und in den Buchen krächzen die Krähen, ach, wenn ich eine Krähe wäre. Hin und her würde ich fliegen, anstatt mit den Kämpfen zu schiessen. Ich würde fliegen mit den Krähen, auf oben runter schiessen. Wenn ich ein Nebelkreie wär, Kreie sind nie einsam, drehen ihres Ding gemeinsam. Auf dem Baum vor meiner Hütte hocken Kreie und der Schnee bleiben liegen. Würde gern mit den Kreien fliegen, Schnee bleiben liegen.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.